Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Henne und Jens. Heute zu Gast freue ich mich wieder ganz besonders aus der Musikecke, und zwar eine wahnsinnig gute, für mich unfassbar beeindruckende Filmkomponistin, Dasha Daunhauer. Herzlich willkommen bei uns, mega schön. Wann auch immer die Aufzeichnung rauskommt, ist es ein Montagvormittag, sau außergewöhnlich für so eine Aufnahme. Insofern nochmals viel mehr Danke als normal, dass du da dir den Tag freigenommen hast. Dasha, mega, mega schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, wie bekannt du bist bei unserer Hörerschaft. Du bist ja auch, hast einen Job gewählt, der ja jetzt auch nicht die Front bildet wie die Schauspieler. Mhm. Sondern bist als Produzentin bzw. Filmkomponistin unterwegs. Wäre das okay für dich nochmal, natürlich sind wir beide informiert, aber wäre das okay für dich nochmal so ein bisschen dein Werdegang vielleicht irgendwie von, es fängt an mit 5 Jahren, hast du die? Nee, wirklich, es würde mich mega interessieren, wie das für dich aus deiner Perspektive ist.
Genau. Also ich habe sehr früh angefangen, Musik zu machen, mit 5. Oh genau, mit Kompositionsunterricht, Musiktheorieunterricht, Klavierunterricht, und hatte eine sehr, intensive Ausbildung, so mit viel Üben und Konzertauftritte mit eigenen Stücken und so weiter. Genau, und dann bin ich irgendwann Klavierstudien gegangen an Hans Eisler.
Das war in Berlin schon.
Das war in Berlin, ja.
Hatte ich nicht irgendwas noch gelesen von Konservatorium oder so?
Genau, ich bin in Moskau geboren, und da habe ich quasi noch 2 Jahre Musik gemacht, und dann bin ich mit 7 nach Berlin gekommen.
Was war direkt. Das in Moskau? War das dann schon so Vorstudentin oder?
Genau, also ich hatte einfach Unterricht quasi bei einem Professor vom Konservatorium gehabt. Ja. Genau, also der hat mir quasi so die Basics irgendwie, genau.
Wahnsinn.
Genau. Genau, und dann habe ich Klavier nach Hans Eisler studiert, Musiktheorie an der ODK und zum Schluss dann Filmmusik in Babelsberg.
Ah, okay. Mhm. Wie lange geht das denn in Babelsberg?
Das ist ein Masterstudiengang, das heißt, du musst davor schon etwas studiert haben, irgendwie ein Bachelor, der am besten etwas mit Musik zu tun hat. Und es geht 3 Jahre, das heißt...
Nochmal, wie ein Bachelor, das Gleiche.
Nochmal 3 Jahre, allerdings hast du halt 1 Jahr Vollzeit und 2 Jahre Teilzeit.
Studium. Ah, okay. Genau. Okay.
Genau.
Blöde Frage vielleicht, aber war das mit 5 Jahren dein eigener Wunsch, oder kommst du aus einer Musikfamilie, die sagen, hey, Klavier wäre toll, oder?
Anfangs war es auf jeden Fall mein eigener Wunsch. Also ich komme nicht aus einer Musikerfamilie. Ich habe mich immer ans Klavier gesetzt und irgendwie Sachen improvisiert und so Sachen ausprobiert. Und ich hatte auch immer Musik im Kopf. Natürlich kommst du auch irgendwann an den Punkt, wenn du irgendwie sehr viel üben musst und das täglich und täglich und täglich, dass du dann auch irgendwann einfach keinen Bock hast. So. Ja. Genau. Und irgendwie habe ich aber die Zeit dann überstanden, und mit 17, 18 hatte ich so einen kleinen Breakdown.
Ja, kurz im Alter dazu wahrscheinlich.
Genau, da habe ich auch gesagt, nein, ich mach gar nichts mehr mit Musik, ich werde Putzfrau.
Schnauze voll.
Habe dann aber relativ schnell dann doch wieder irgendwie zu mir gefunden und habe auch einfach gemerkt, dass ich das so sehr liebe und einfach auch nichts anderes kann als das.
ist es dann als Kind so, dass du so wahnsinnig viel Spaß hast am Spielen, dass du dich selber motivieren kannst? Also ich kann mir das als Kind gar nicht vorstellen. Ich hatte überhaupt gar keine Lust irgendwie. Ich habe Spaß gehabt und habe meinen Quatsch gemacht, aber ich hätte mich jetzt auf nichts fokussieren können als Kind gefühlt. Ist es dann die Musik, die dir von vornherein so viel Emotionen zurückgibt, dass du einfach mehr machen möchtest und mehr wissen möchtest? Oder wie ist es so als Kind? Kannst du dich da noch reinversetzen überhaupt? Oder?
Also ich glaube, am Anfang hat mich das einfach total gereizt und mich immer wieder zum Klavier gezogen. Wie gesagt, an dem Punkt, wo es dann sehr ernst wurde und wo du halt üben musst und eben nicht irgendwie andere Sachen machen kannst mit anderen Kindern, dann ist es auch so, dass es natürlich viel irgendwie auch von meinen Eltern bestimmt wurde, und auch die ganzen Lehrenden haben auch immer gesagt, ja, das Mädchen hat nur Talent und gibt sie zu dem Unterricht und zu dem Unterricht, und dann geht's halt immer so weiter, und natürlich irgendwann ist es halt auch kein Spaß in dem Sinne mehr, sondern irgendwie ernst, und du machst.
Was.
Genau, ja.
Ey, lustigerweise, ich wollte sagen, das ist ja eigentlich meine Schwester hier. ich hab einen super ähnlichen Werdegang wie du.
Ja.
Und vor allen Dingen mit den 18 ging es mir auch ein bisschen so. Allerdings gar nicht, dass ich also die Putzfrau war jetzt nicht mein Traum. Nee, ich habe ja auch sau früh freiwillig angefangen, Musik zu machen. Ich bin Marimba-Fonspieler eigentlich, habe auch viel so Orchester und Zeug früher gespielt und habe dann aber mit 18 eine Dame kennengelernt, die Popsängerin war. Und irgendwann dachte ich so, verzeih mir die Wortwahl, aber fick dich Klassik. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, im Frack dazustehen und die Stücke zu spielen, die jeder schon mal spielt. Und dann wird da einer sich abgelabert über Interpretation von diesem und diesem. Mhm. Und es ist so, es sind ja wirklich die minimalsten Kleinigkeiten, um die kämpft man. Und dann dachte ich irgendwann, das endet für mich in so einer Perversion, wie toll man alles machen muss. Und ich wollte ehrlich gesagt einfach, ich dachte so, hey, ich will jetzt Beats machen. Und hatte einfach so Computer, gar keine Ahnung. Und hat mir einfach, seitdem bin ich da hängen geblieben.
Aber war das bei dir auch so, dass da, also hast du selbst einfach gesagt, ich möchte so viel üben und ich möchte diesen Werdegang gehen?
Ja, oder ich würde sagen, ich habe 8 Stunden am Tag geübt. Ja. Und meine Eltern haben gesagt, oh Gott, Junge, hör doch bitte auf, also bis zum Ende. Sie haben immer gesagt, hey, Tennis spielen, viel cooler. Wir waren so eine Tennisfamilie. Und meine Eltern haben sich immer geschämt auf diesen Wettbewerben. Weil da so Eltern dahinter standen, die so richtig ehrgeizig und die Kinder hatten voll den Druck, das hast du gemerkt. Und meine Eltern immer so Kopf runter, so, oh, die denken jetzt alle, dass wir so Pusher-Eltern wären. Und das ist so, weil ich so, Mama, ich will den Wettbewerb spielen, ich will den. Die so, ja gut, ich fahr dich hin, aber ich will sein und so. Und die sind immer so in der hintersten Ecke und haben sich so geschämt.
Ja, okay. Das finde ich auch eine spannende Frage, was einen jungen Menschen an Klassik fasziniert. Also ich habe jetzt so über 40 werden müssen, um Klassik zu verstehen. Also verstehen wirst du nie ganz, aber zumindest um sie emotional zu kapieren. Ich bin da im Kuratorium des Schlossfestspiels in Ludwigsburg zum Beispiel und darf da so meinen Senf dazu geben und darf ganz, ganz großartige Künstler mittlerweile sehen. Aber ich habe echt 40 werden müssen, überhaupt zu verstehen, was das in mir macht oder dass überhaupt was in mir macht. Wie geht es einem jungen Menschen so?
Also ich glaube, dadurch, dass ich das auch selbst gespielt habe, hast du natürlich einen ganz anderen Bezug dazu. Du fühlst die Stücke, du empfindest, also du, wie soll ich sagen, du interpretierst sie, das heißt, du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Dadurch, dass ich auch viel Musiktheorie gemacht habe, seitdem ich auch 5 bin, habe ich natürlich auch verstanden, was ist irgendwie die harmonische Struktur, welche Formen gibt es und so weiter. Das heißt, da war ich irgendwie schon quasi mit 5 schon reingeworfen worden und da hat mir eher klassische Musik viel mehr bedeutet als zum Beispiel Popmusik.
Ich finde es, also bei mir zumindest und bei vielen Menschen, die ich kenne, ist mit der Musik so ein bisschen wie mit Wein und Essen. Am Anfang nimmst du die leichten Sachen auf, hörst gute Popmusik, die du irgendwie okay findest und ein paar Jahre später merkst du, dass es nicht so gut produziert ist, handwerklich nicht so gut gemacht ist.
Redest du von meinen Sachen,
ne? Ich rede auch von deinen
Sachen. Die mich anguckt dabei, ne?
Ich rede auch von deinen Sachen. Die haben sich in den letzten 15 Jahren auch komplett verändert und sind deutlich struktureller geworden, deutlich tiefer
nicht,
geworden.
Oder?
Ja, das ist schlimm, wenn nicht.
Naja, aber, ist doch so.
Ja,
ist doch so.
Hey, wirklich, aber ich behaupte jetzt zum Beispiel, dass meine Kinder, die sind jetzt 11 und 14, hören auch wahnsinnig gern Musik, sind wahnsinnig musikbegeistert. Die würden das noch nicht raus. Hören. Die hören es dann raus, wenn du jede Menge halt gehört hast. Wie gesagt, beim Wein ist es genauso. Am Anfang hast du noch nicht Differenzierung, schmeckst du nicht raus. Und das finde ich dann echt krass, dass man gerade in der Klassik, die mich jetzt so voll, wow, was ist hier eigentlich los? Warum habe ich das mit 20 nicht gemerkt und nicht gefühlt, dass da so viel drinnen steckt? Und das finde ich so wahnsinnig, sag's zum dritten Mal, so unglaublich faszinierend als junger Mensch, das schon zu fühlen und zu kapieren. Aber klar, wenn du selber komponierst und selber da dran bist, dann ist es ja deins. Dann kommt es ja von dir und aus deinem Herzen und aus deiner Emotion raus. Toll.
Ich habe gehört, du hast dann auch irgendwann, also wir gehen jetzt erstmal so kurz ein bisschen deine Person durch. Du hast Berliner Sinfoniker haben ein Stück von dir uraufgeführt, richtig?
Nicht die Berliner Sinfoniker, das ist in der Zeitung falsch geschrieben worden.
Aber habe ich fast richtig gelesen.
Aber in der Philharmonie, du hast richtig gelesen.
Das war hat mein Gehirn selber gebaut, glaube ich. Du hast recht, da stand drin in der Philharmonie.
Ich kenne diesen Zeitungsartikel, da steht tatsächlich falsch drin. Also es wurde ein Stück in der Berliner Philharmonie von mir aufgeführt, genau, ein Orchesterstück. Ich glaube, da war ich 13 oder 14, habe ich das geschrieben.
Also Sinfonieorchester oder Kammerorchester?
War das Orchester vom Bach-Gymnasium. Ich war auf dem Bach-Gymnasium und die haben ja ein eigenes Orchester. Und ich habe quasi ein Stück für die komponiert.
Wow.
Genau, und die haben das gespielt.
Wow.
Das war ein toller Moment für mich.
Das ist unfassbar.
Ja, ja.
Du hast gerade gesagt, musiktheoretisch schon ab 5, ja? Was, also für den Laie, was bedeutet das? Du hast so ein bisschen Quintenzirkel.
Genau, Quintenzirkel, was ist ein Dur-Moll-Akkord, was sind Septakkorde, welche Septakkorde gibt es, Gehörbildung. Da hat zum Beispiel auch der Professor auch gleich Ich habe halt absolutes Gehör und er hat es quasi...
Hast du?
Ja, habe ich.
Aber auch auf Tuning, auf Frequenz? Nee.
Nee, aber ich
zum
kann...
Glück nicht.
Die, nee, genau. Also ich kann aber schon, ich kann schon teilweise halt auch quasi sagen, so ein bisschen vierteltönig, also auch nicht immer, aber kann schon zum Beispiel sagen, okay, das ist ein bisschen zu tief oder zu hoch.
Eben. Also da, wo genau. Ich herkomme, sag mal, ja. Du Sau. Nee, das ist für mich was, das ist so, ich brauche dann halt immer, ich höre nicht schlecht, aber wenn ich irgendwelche Sachen dann nachforsche oder andere Chord Changes, dann, und dann ist jemand da, der das einfach sofort ableiten kann, dann brauche ich halt meine 5 Minuten und dann steht jemand neben mir, lacht und hat so, hier, guck mal da. Und ich so, oh Mann. Das ist ach, krass. Krass, Glückwunsch dazu, ey.
Ja gut, habe ich nichts gemacht dafür, aber...
Das ist ja einfach von Natur aus gegeben oder nicht. Man kann sich bis zum gewissen Grad wohl antrainieren, aber das ist abgefahren. Und jetzt kurz in die heutige Zeit. Erstmal vielleicht schön ausgeholt. Wir treffen uns ja aus vielerlei lustigen Gründen wie immer. Wir kennen uns nämlich tatsächlich noch gar nicht. Und ich hatte jetzt neulich über eine Kollegin von mir hier eine Bandaufnahme, wo ich einfach Lust zu hatte. Man nimmt heutzutage als Produzent nicht mehr so viele Bands auf, weil einfach alle programmieren. Das heißt, alles passiert im Computer. Und es ist auch manchmal ein Kosten-Nutzen-Faktor. Aber die Romantik geht manchmal verloren. Und wenn man, so wie ich, ganz viele Mikrofone besitzt und so ein tolles Equipment und es einfach gar nicht mehr nutzt, dann ist es einfach so, naja, auf jeden Fall habe ich mich irgendwie drauf eingelassen, hatte Bock, irgendwie ein Recording zu machen und dann kommt hier rein die Hazel Iris zu mir. Offensichtlich eine gute Freundin von Dasha. Und irgendwie, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben und uns sehr sympathisch waren, meint Hazel, ich kenne die Dasha. Und ich so, nein, die wollte ich immer in meinem Podcast haben, weil wir ja hier saßen mit Burhan Kobani und Berlin Alexanderplatz gesehen haben und Annabelle Mandeng. Und ich dachte, ich saß in dem Film, das Jens sagt immer, müssen wir uns dann natürlich auch alles reinziehen, wenn da jemand kommt. Und Jens ist so mein Anleiter. Ey, das war erstmal ein Wahnsinnsfilm und ich denke die ganze Zeit, diese Musik ist so geil, die Musik. Und das bin ich, bin nicht so im Score unterwegs. Das ist auch außergewöhnlich, finde ich, dass eine Musik einem so raussticht. Und ich denke, so Gänsehaut, yes, bin mit meiner Freundin drin. Ich sage, sag mal, die Musik. Und sie meint, das ist unfassbar geil. Dann gucke ich nach und lese Dasha Dauernhauer. Und dann dachte ich, von dem Tag an dachte ich, Mann, die muss man mal einladen. Und ich wusste aber nicht, wie ich an dich rankomme. Und jetzt ist es genau so passiert, ey.
Ja.
Das ist brutal, wie der Film uns immer wieder zusammenführt. Also es ist wirklich, ich sag's manchmal vielleicht zu oft, aber es ist wirklich ein Meisterwerk geworden, dieser Film. Und wir hatten es auch gerade vorher schon, Jochen Laube, ein guter Freund von uns, mir, hat es produziert, den Film, unter anderem mitproduziert. Er hat auch mit Burhan schon mehrere Filme gemacht. Also wirklich ein extrem, extrem guter Typ. Mich würde interessieren, also der Film lebt, finde ich, wirklich von dem Soundtrack und von dem Sounddesign. Das sind so zwei Themen, die ineinander spielen. Ich weiß gerade nicht, wer den Sounddesign gemacht hat. Ich glaube, es sind...
Das waren...
ein Holländer, ich weiß nicht.
Ja, ein Holländer,
ja, genau. Jetzt. Name fällt mir gerade nicht ein.
Nicht.
Ist aber auch nicht schlimm.
Also.
Und ich oft, wenn ich bin so ein bisschen Filmnerd, oft, wenn ich Filme anschaue, merke ich, dass Sounddesign und Komposition nicht zusammengespielt haben, also dass die zwei Sprachen sprechen und sich nicht versuchen, in einer Ebene zu treffen. Hatte ich bei dem Film überhaupt gar nicht. Ich hatte in dem Film das Gefühl, dass da keine Konkurrenz zwischen Sounddesign und Komposition ist, sondern dass die miteinander spielen, dass quasi unterschiedliche Instrumente da eine Rolle spielen. Wie ist denn dann so eine Entstehungsgeschichte bei einem Film? Ich glaube, nicht alle wissen da draußen, wie das geht. Liest du zuerst das Drehbuch, schaust du zuerst den Film, sprichst du zuerst mit dem Regisseur? Wie geht sowas? Wie kommt man zu Berlin Alexanderplatz?
Ich lese immer das Drehbuch zuerst, genau. Und oft ist es auch so, dass man sich dann schon bespricht, also weil ich das Drehbuch schon vor dem Shooting quasi lese und man bespricht sich und überlegt, was für ein Konzept könnte man jetzt, also was für ein musikalisches Konzept könnte man jetzt damit auffahren. Erfahrungsgemäß ist es dann so, wenn es abgedreht ist und geschnitten, dann kommt man doch zu anderen Resultaten und sagt, okay, dieses Konzept, was wir anfangs zum Drehbuch vielleicht erarbeitet haben, funktioniert nicht. Das hatte ich jetzt auch schon oft. Ich denke aber, dass irgendwie alles nicht umsonst ist. Also auch die Dinge, die ich dann schon vorher gemacht habe, benutze ich auch oft vielleicht ein bisschen anders baue etwas anderes mit den Sounds. Genau, und dann geht es eigentlich los, wenn es einen Rotschnitt gibt, dann fange ich an irgendwie, ja. Also ich fange immer so an, dass ich mir erstmal überlege, in was für einer Soundwelt befinde ich mich. Das heißt, was für Instrumente habe ich? Habe ich eher einen elektronischen Score, orchestralen Score, kammermusikalischen oder einen hybriden Score oder wie auch immer? Was kann ich auch Besonderes quasi noch hinzugeben, auch an Instrumenten und Sounds? Und dann gehe ich wirklich in die Komposition. Also ich brauche erstmal so, ich sage immer, dass ich so puzzle, also ich habe so meine 1000 Puzzleteile dann irgendwie in Form von Sounds und dann fange ich an, so collagenhaft zu komponieren. So an und gehe wirklich an die Szenen und überlege auch ganz viel mit der Regie, was soll die Musik aussagen, welche Ebenen wollen wir mit der Musik nochmal eröffnen. Genau.
Ist es typisch so, dass die Regie auch wirklich auch schon quasi mit dir mitsprechen kann? Oder ist es da nicht, ich denke mir teilweise so, dass vielleicht der Musiker was anbietet oder vielleicht gerne ins Gespräch gehen würde mit einer Regie, aber die gar nicht musikalisch so eine Bildung haben oder eine, die Sprache gelernt haben, um jetzt mit dir zu kommunizieren?
Ja, also genau, die meisten sind halt einfach nicht MusikerInnen und das ist aber auch, für mich ist das auch okay. Also ich glaube, ich würde nicht so gerne jemanden an meiner Seite haben, der irgendwie sagt, mach mal hier den Sechsterchord rein oder hier.
Klassischer A&R neben dir. So.
Genau, also für mich würde es voll nerven.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, dass es irgendwie mein Job ist, die Worte, die die Regie sagt, in Musik umzuwandeln. Also
das ist heißt, nämlich schwer, ne?
Es ist schwer, aber deswegen, das kommt auch mit der Zeit. Das heißt, wenn ich wirklich jemanden neu kennenlerne, dann muss ich erstmal rausfinden, was welches Wort eigentlich bedeutet. Weil auch zum Beispiel, wenn man über Gefühle spricht, interpretiert man Musik oder fühlt man Musik ja auch auf verschiedene Art und Weisen, weil es ist ja alles Prägung und so weiter. Deswegen baue ich quasi über Wochen ein Vokabular mit der Regie auf. Und irgendwann hat
Dann
klappt das auch. Dann verstehe ich ja, okay, wenn er oder sie das und das sagt, dann möchte er oder sie halt das und das halt in Musik. So, und das funktioniert halt nur, wenn man halt viel zusammensitzt, viel kommuniziert, sich auch viel Musik immer wieder schickt und sagt, hey, was findest du hier daran cool an dem Track? Was findest du hier cool? Genau.
Du würdest sagen, ist jetzt Produzenten-Nerderei, aber würdest du sagen, immer lieber schneller rausschicken, als zu lang wo schleifen und dann vielleicht in die falsche Richtung gerannt sein?
Ich schicke ziemlich schnell was raus.
Hey, jetzt habe ich gar nicht gedacht, das rausgehört zu haben.
Ja, weil am Anfang ist es so, also ich habe jetzt auch den letzten Kinofilm, den ich gemacht habe, da habe ich ja auch wirklich pro Szene irgendwie zwischen 6 und 8 Layouts gemacht. Das ist wirklich, also auch nicht nur so mit ganz kleinen Changes, sondern wirklich auch komplett nochmal ein Stück aufgerollt. Deswegen, ich habe da einfach auch gar nicht irgendwie so eine Szene bis zum Schluss vertont, sondern erstmal, ey, hier ist eine Idee, was hältst du davon? Und dann sagt man, okay, nee, die Richtung habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Genau.
Was war der letzte Kinofilm, den du gemacht hast?
Golda.
Ah, okay.
Über Golda Meir.
Ja, Holocaust-Trauma,
Nee, das ist Yom Kippur, israelische Premierministerin 1974 mit Helen Mirren in der Hauptrolle.
Okay, wow. Genau. Aber der kommt ja erst noch.
Der kommt nächstes Jahr im März.
Ja, internationale Produktion dann? Oder sind deutsche Produktionen?
Genau, nee, gar nicht deutsche. Genau.
Krass.
Genau.
Krass. Wirklich, wirklich spannend.
Ja.
Wenn ich mir so ein bisschen die Filmografie von dir anschaue, ist es zum Großteil sehr, man würde sagen, schwereres Material. Also es ist kein beliebiges, keine Rom-Com, die du bisher gemacht hast, es ist eher schwereres Material. Ich habe, glaube ich, Evolution heißt es, Holocaust-Drama, gell? Genau. Das habe ich gerade verwechselt, Entschuldigung. Das du gemacht hast, du hast Berlin-Alexanderplatz gemacht. Also Glück ist auch ein eher schwieriges Thema. Ganz, ganz spannende
Filme. Hast du gesehen?
Ich habe es leider noch nicht gesehen, nur getrailert, aber ich habe gerade auf jeden Fall anschauen jetzt. Ja. Ich habe mich reingelesen, ich habe ein bisschen geschaut, ich habe Trailer geschaut, um auch den Sound zu spüren so ein bisschen. Also eher schwere Geschichte und dann kommt Blood Red Sky. Ein absoluter mega Netflix-Erfolg. Ich habe kurz überlegen müssen, so dachte mir, warum? Dachte ich, nee, natürlich, total geil. Eigentlich ein Kammerstück, das irgendwie in einem Flugzeug spielt, das total dicht ist. Also ganz, ganz persönlich gesprochen hat der Film mich wahnsinnig gut unterhalten. Haken dran. So. Es war wirklich so ein bisschen Achterbahnfahrt. Das Torwart, das Regisseur, oder?
Ja, genau. Der Torwart, ja.
Genau, der hat das richtig schön dicht hingebracht. Der hat so diese Hollywood-Klischees rein. Du hast ab der ersten Sekunde hast du irgendwie Spaß dabei, den Film anzuschauen. Und da dachte ich, ja klar, in der Dichte einen Sound zu machen, der funktioniert, ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung. Mhm. Weil du hast nicht, okay, jetzt gucken wir uns die Landschaft an, mhm. okay, jetzt gehen wir ins Haus rein, okay, jetzt haben wir Streitgespräche, sondern wir haben ab der ersten Sekunde Adrenalin. Mhm. War das der Grund, warum du so einen Film dann annimmst? Oder wie wählst du Filme aus? Weil wenn jemand wie du jetzt für Berlin-Alexanderplatz plötzlich so im Fokus steht mit dem deutschen und europäischen Filmpreis, den du da gewonnen hast, herzlichen Glückwunsch übrigens, dann kommen ja natürlich x Anfragen, da gehe ich mal davon aus. Wie ist deine Auswahl als Kriterium?
Meine Auswahl ist auf jeden Fall politisch, sozialkritische mhm. Filme zu machen, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, dass ich schon irgendwie eine Art von Kunst machen möchte und es funktioniert halt eben nur auch in Filmen, wo man halt rausgeht und irgendwie das, ja, wo der Film halt in einem etwas bewegt oder mhm. macht oder wo man irgendwie nochmal drüber nachdenkt. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, so. Und warum ich Blood Red Sky gemacht habe, eigentlich genau aus diesem Grund, mhm. also was du gesagt hast, ist eben, sowas habe ich bis jetzt noch nicht gemacht und es mhm. war einfach irgendwie eine Chance, sowas in Anführungsstrichen mal zu üben oder auch mal rauszufinden, ob ich kann, weil das sind halt sehr lange Strecken mhm. Musik gewesen, eigentlich fast durchgängig Musik. Yeah. Und normalerweise bin ich ja eine Verfechterin von, wenn Musik dann wirklich so dann als Impact, also wirklich als Musikstück und dann ist eben die Musik weg, also dass man es wirklich spürt. Und bei dem Film ist es ja so, du spürst die Musik kaum, sondern die ist halt immer da mhm. und macht irgendwie eine gewisse Art von Stimmung mit und man arbeitet natürlich auch ganz anders. Mhm. Und deswegen, das war so eine besondere Challenge, quasi über so viele Minuten einfach durchgängig Musik zu machen, wo man halt wirklich so eine sehr begleitende Rolle mhm. hat.
Vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, das ist ein Film, der eigentlich fast nur im Flugzeug spielt, das entführt wird und wo es dann natürlich hin und her geht, Terroristen entführen oder auch Nicht-Terroristen, ich spoilere jetzt nicht, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr spannungsgeladener Film und soweit ich weiß, bis heute noch der erfolgreichste deutsche Netflix-Film aller Zeiten, war international auf Platz 1 in den Netflix-Charts. Dem nächsten, dem es gelungen ist, ist Jochen Laube mit seiner Verfilmung Die Kaiserin Sissi, der auch international auf Platz 1 war mit der Serie, die gerade läuft. Schaut euch die an. Das fand ich so, dachte ich, ja geil. Also so wirklich, wirklich Respekt auch vor so einer Arbeit, die, glaube ich, echt spannend ist. Und auf der Filmografie steht auch gerade eine Serie, auf die wir seit, glaube ich, gefühlt 10 Jahren warten, Der Schwarm, mhm. Die Frank Schätzing Serie, ja. unter anderem auch mit Klaas Reufer-Umlaut, wo ich echt gespannt bin, wie der da performt, hat aber im Vorfeld gute Kritiken bekommen. Also der Film die Serie war geplant, soweit ich weiß, sogar für dieses Jahr, März, April, dass er rauskommt, hat sich immer mal nach hinten geschoben, warum auch immer, ich weiß es nicht.
VFX.
Ja, wirklich. Also es ist auch eine extrem budgetintensive Serie. Also die wollen da wirklich mega Gas geben mit der Serie.
Das der Creator und Producer ist ja der Frank Deutscher, also der von Game of Thrones.
Mhm, genau.
Genau, und ich habe heute jetzt gerade vor 2 Stunden den letzten Q abgeschickt.
Wow.
Für Folge 8.
Heute vor 2 Stunden. Du warst heute Morgen also auch schon im Studio.
Nein, ich habe mein Studio zu Hause.
Mhm. Ah, ja, du arbeitest von zu Hause aus?
Ich arbeite von zu Hause, aber ich habe so eine Wohnung mit 3 Etagen. Ich habe im Keller so ein mega, mega
oh, wie schön.
2 Räume, da habe ich mein Studio reingebaut.
Traumhaft. Ja. Danke für die Einladung. Den mag ich in letzter Zeit gerne, einfach wenn man was sehen will, einfach sich direkt bedanken.
Wir schauen dann alle 8 Folgen an von Der Schwarm. Ja, das ist wirklich ein ganz großes Projekt, wo viel Geld reingeflossen ist. Und ist es gut geworden? Hast du schon alles sehen dürfen?
Ja, ist gut.
Ist so gemeint, so was will man dann sofort sehen.
Ja, voll.
Nein, also ich glaube, ich habe das Buch selbst nicht gelesen. Ich glaube, es ist schon ziemlich anders als das Buch, weil es eben im Buch einfach unheimlich viele Charaktere gibt. Mhm. Die kann man ja in so eine Serie gar nicht reinbringen. Ich finde es aber toll gelöst. Mhm. Obwohl ich das Buch nicht gelesen habe, finde ich es irgendwie toll gelöst, weil es trotzdem viele Charaktere gibt, die aber dann zusammenkommen und irgendwie so eins ergeben und eben gegen dieses Irr kämpfen oder auch nicht kämpfen. Genau, und ich finde, dass es so eine gute Balance ist aus einer schon irgendwie auch intellektuelleren Serie. Mhm. Also das Buch ist ja auch so popularwissenschaftlich. Mhm. Und trotzdem gibt es auch sehr packende Action-Momente. Also ich finde, die Balance ist sehr gut getroffen.
Führt mich zu einer anderen Frage noch. Wenn man vom Berlin-Alexanderplatz ausgeht und auch der Schwarm hat man, also gerade bei Berlin-Alexanderplatz gibt es ja schon einen Soundtrack, da gibt es schon eine Serie, da gab es schon eine Vorlage und es gibt ein großes Buch davor und bei der Schwarm ähnlich. Da hat man als Zuschauer, also so geht es mir zumindest, schon eine Melodie im Kopf. Also es hat schon irgendwas, was passiert ist bei der Schwarm. Da könnte ich jetzt irgendwie da wüsste ich so, wie das sich anhören könnte irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, in dem Fall... Aber ich glaube, das und so ist mir bei Berlin Alexanderplatz extrem gegangen. Diesen Soundtrack hatte ich nicht erwartet. Also ich hatte das, ja. das war nicht die Melodie von dem Film in meinem Kopf. Also wo ich wusste, okay, Gohan macht das. Ich bin leider aber auch kein Musiker.
Jetzt geh doch kurz mal ins Klavier und spiel uns einmal die Melodie an.
Wie in meinem Kopf war, ich bin leider gar kein Musiker. Aber es ist so, und ich glaube auch da ist eine Erwartungshaltung bei dir als Komponistin noch drin, oder? Dass du weißt, okay, es gibt ein Publikum, das schon eine gewisse Idee davon hat oder einen Wunsch davon hat, oder bist du da komplett frei von?
Ich versuche eigentlich immer das zu machen musikalisch, was eben nicht in den Köpfen drin ist, was irgendwie nicht erwartet wird, so, weil ich, also ja, ich finde, das ist so meine eigene Challenge oder mein, wie sagt man?
Ja, die Herausforderung, die dahinter steckt. Dein Wunsch.
Mein Anliegen oder mein Anliegen an mich selbst quasi, mich zu fragen, okay, was kann ich quasi was kann ich quasi Besonderes machen? Welches Instrument oder welcher Sound kann besonders sein? Oder welche Art von Melodie oder welche Art von Score-Einsatz? Also dass man auch zum Beispiel sagt, diese Szene bräuchte eigentlich einen Score, aber ich vertone sie eben nicht, sondern eben eine andere. Das finde ich irgendwie interessant. So.
Mega. Sag mal, also was mich brennend interessiert, du bist ja sehr, sehr, für mich, du hast vorhin gesagt, du entscheidest dich vielleicht zwischen Kammerorchester oder sinfonischer Komposition oder Hybrid. Deine Sachen, die ich jetzt mir angehört habe, sind doch immer hybridisch, würde ich sagen, sehr oft. Also es ist eine Mischung aus klassischem Score oder klassischer Komposition und halt Elektronik. Wie hat es dich zu Elektronik, wie kommt das jetzt auf einmal? Also du hast klassisch studiert und warum?
Naja, ich habe dann angefangen, Filmmusik in Babelsberg zu studieren und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, okay, ich will jetzt auch weg von Klassik, also so ein bisschen wie du. Yeah. Was gibt's eigentlich noch? Ich habe es so satt, so nur dafür zu schreiben. Yeah. Ich möchte auch irgendwie ins Elektronische gehen und da war das irgendwie ziemlich schnell klar, dass ich jetzt mit Omnisphere und so weiter nicht so viel anfangen kann. Und dann habe ich einfach angefangen, mal zu recherchieren, was für Synthesizer es eigentlich gibt.
Also Omnisphere für die Nichtsblicker,
wie ich zum Beispiel.
Omnisphere ist ein Software. Synthesizer, der sau gern für so atmosphärische Sachen verwendet wird. Und dann bist du zu den...
Genau, also was ja auch okay ist. Ich habe einfach nur für mich irgendwie festgestellt, das ist nichts, das ist einfach nichts für mich. Ja. Ich mag einfach zum Beispiel, das habe ich auch, Material, MOOC und so weiter. Und ich mag das einfach irgendwie so... also eigentlich ähnlich wie ein akustisches Instrument, aber ich eben halt ein elektronisches Instrument vor mir zu haben und irgendwie anzufangen, etwas zu machen.
Aber so, quasi mit einer echten Schwingung. Das ist.
Genau.
Ja, verstehe ich. Genau. Mega.
Also vor allem, also oder irgendwie rumzudrehen und weil am Anfang hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Und dann fing man halt irgendwie an, hier rumzudrehen und da und dann merkt man, ah, okay, das macht das mit dem Sound, das ist ja interessant. Ja. Und und da kommt man irgendwie vielleicht auch auf interessante Ergebnisse, wenn man sich vielleicht auch nicht hundertprozentig damit auskennt, aber halt immer wieder probiert und anmacht.
Und würdest du sagen, du bist jetzt dann über die Jahre schon Synthesizer-Spezialist geworden?
Auf keinen
oder?
Fall. Nee. Auf keinen Fall. Nein.
Nee, das ist nämlich, die, also für Leute, die nicht mit Synthesizern ihr Tagesgeld verdienen.
Ist da jemand im Raum?
Ich könnte mir. Nee, das ist einfach sau kompliziert. Vor allen Dingen, weil wir nennen es einfach mal Instrument, weil das sind Instrumente. Jedes Instrument komplett anders aufgebaut ist. Es gibt Parallelen.
Also vor allem das hier.
Ja, und das ist, das geht wahrscheinlich zu weit. Das auch. Nein, das geht ja, es gibt ja wie früher im Physikunterricht, es geht um Oszillatoren und man kann quasi, das sind modulare Synthesizer, wo man quasi die Wege dieser Welle, was sie danach zu tun hat, quasi durch Steckverbindungen der Welle sagt, wie sie dann vielleicht zu klingen hat. Und da gibt es halt endlos Möglichkeiten und manche Dinge versteht man dann irgendwann oder macht sie öfter, dann lernt man das, aber dieses Synthesizer-Feld ist halt auch für Musiker ein speziell gutes Feld, weil es ermöglicht einem ständig irgendwelche Dinge kaufen zu müssen und kann sie für sich selbst kann man das rechtfertigen. Warum man immer shoppen muss.
Das stimmt.
Ja.
Kennst du Soma Laboratory? Ich weiß nicht, ob das jetzt so nerdig ist.
Nee, wir dürfen aber nerdig sein. Nee, kenne ich, glaube ich, oh, das glaube nicht, ne?
Das ist so ein Russe und der macht so ganz abgefahrene Sachen und er hat so die Lyra, so ein rosaner Kasten, das kennst du,
oder? Ja, die kenne ich.
Genau, das ist von Summer Laboratory. Ach so. Und ich habe irgendwie, glaube ich, schon mittlerweile, na gut, jetzt haben sie neu rausgebracht, aber bis vor kurzem hatte ich noch alle Produkte. Es gibt so eine Pipe auch, wo man halt quasi rein sprechen, singen, pusten, alles mögliche kann und dann machen so verschiedene Sounds. Also sowas liebe ich auch, ne? Irgendwelche so abgefahrenen Sachen, die vielleicht noch nicht alle haben, so zu kaufen und dann damit irgendwas zu machen. Also vor allem, glaube ich, in der Filmmusik ist das gar nicht so, so eingesetzt. Zum Beispiel die Lyra, die kenne ich ja eher aus einem anderen Kontext.
Ja, absolut. Ich denke mir auch immer, Filmmusik ist ja irgendwie ein bisschen, also ich würde es am ehesten mit vielleicht einem Maler vergleichen, wo du einfach quasi erstmal eine leere Leinwand hast. In dem Feld, wo ich mich bewege, Popmusik oder viel elektronische Musik, gibt es ja schon vorgegebene Strukturen, teilweise so ein bisschen. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Hörgewohnheiten. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal finde ich es fast ein bisschen beneidenswert. Manchmal mache ich auch irgendwas zu einem Bild. Also sei es jetzt mal eine Form der Werbung oder irgendwie für ein Computerspiel durfte ich neulich mal was machen. Da dachte ich auch so, meine Güte, das ist so, also es sind einem eigentlich keine Grenzen gesetzt in deinem Beruf, ne?
Naja, es sind immer Grenzen gesetzt.
Darauf wollte ich hinaus.
Also die Grenzen sind natürlich der Film.
Ja.
Also das ist schon mal die größte Grenze, denn manchmal bist du an einen historischen Kontext gebunden.
Ja.
Danke. Was man natürlich nicht unbedingt bedienen muss. Also Cliff Martinez hat ja zum Beispiel bei The Nick auch irgendwie elektronische Synthes programmiert zu einer Serie um 1900.
Mhm.
So, also das muss nicht sein, aber trotzdem ist es so. Und dann ist natürlich die Arbeit der Regie heißt ja, alle Gewerke und alle Departments miteinander zu verknüpfen. Das heißt, von der Regie geht ja der meiste Impuls oder der größte Impuls, dass man überhaupt so eine Richtung hat, in die man arbeitet. So, das heißt, da ist man auch auf eine gewisse Art erstmal limitiert und trotzdem frei.
Mhm.
So.
Mhm. Würdest du sagen, sorry, ich bin so hoch.
Mach.
Heute, ich will alles wissen.
Es ist Montag.
Und montags glühe ich halt auch immer. Das Energielevel leider am höchsten. Schade für euch.
Du, wir hören dir gerne zu.
Würdest du sagen, nutzt man dann vielleicht auch mal oder spinnt man sich im Kopf so Sachen zusammen, dass du sagst, das ist eine Serie von 1700. Du machst es beispielsweise mit Synthesizern, aber nutzt vielleicht eine Kompositionstechnik von 1700. Ist sowas, ist man so...
Danke für die Idee.
Ja, oder?
Ja, das mache ich mal.
Danke für die Einladung.
Sorry jetzt.
Soundtracks, mich würde interessieren, was so deine Lieblings-Soundtracks sind und wo es für dich auch so ein bisschen überraschend oder vielleicht auch inspirierend war. Also bei mir ist es, for example... ich mag Max Richters Arbeit für Leftovers sehr, obwohl das eine Serie ist, die ich jetzt nicht so wahnsinnig geliebt habe. Nils Frahm, Victoria sowieso, das war so ein okay, danke, da brauche ich gar keinen Film mehr, da reicht mir der Soundtrack irgendwie gefühlt. Und All-Time-Favorite ist, glaube ich, echt der Part, der nach wie vor irgendwie, das habe ich vor kurzem auch mal mit so einem kitschigen, in der Liederhalle, so ein kitschiges Orchester von irgendwoher, hat den Film vertont, 3 Stunden lang, da war ich mit unserem guten Freund Gian drin.
Yeah.
Es war einfach geil, es war so, yeah, gib mir diese großartigen Melodien. Yeah. Wie ist es da bei dir? Gibt es so Lieblings-Soundtracks?
Es gibt auf jeden Fall einen Lieblingscomposer, das ist der Johnny Greenwood. Also da kann ich mir eigentlich jede Filmmusik von ihm anhören. Das ist einfach nur genial, weil er schafft es irgendwie, sich für jeden Film schon irgendwie zu verändern und so eine Art Chamäleon zu sein und irgendwie so eine besondere Idee für diesen einen besonderen Film zu haben. Und trotzdem höre ich wirklich immer Johnny Greenwood raus.
Ja.
So, das ist zum Beispiel You Were Never Really Here. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt mit Joaquin Phoenix.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Oh, der Score ist einfach...
Joaquin Phoenix, egal wo der Film spielt, ist der für mich auch... Ja. Der ist auch so... Okay,
ja,
sorry.
Ja. Ja.
Welcher Film ist das?
Welcher Film?
Mit
Joaquin Phoenix? Yeah. You Were Never Really Here heißt der Film. Oder Beautiful Mind heißt, glaube ich, der hat irgendwie 2 Titel.
Okay.
Von... Ja. Lynn Ramsey heißt sie, glaube ich, die Regisseurin. Ja, ja, genau.
Ja.
Sehr psychologisch. Und also, ja, man muss natürlich auch immer den Film dazu haben, um irgendwie auch so eine Art von Musik machen zu können überhaupt. Aber, Ja.
Ich finde es so wahnsinnig schade und ich will jetzt nicht rumbashen, aber ich finde es so wahnsinnig schade, dass ich bei jedem zweiten Film Hans Zimmer lesen darf, muss, wie auch immer, weil das alles ähnlich wie die Filmplakate, da sehe ich schon Filmplakate, die sehen auch alle mittlerweile alle komplett gleich aufgebaut aus. Was ich denke, früher war Filmplakat auch Kunst, da hat man wirklich auch Künstler dran gelassen, mittlerweile sieht alles gleich aus und mittlerweile hört sich halt auch alles, oder ganz, ganz vielen Hollywood verdammt gleich an. Keine Frage, Hans Zimmer macht einen großartigen Job, hat ein großartiges Team hinter sich, aber es ist immer so erwartbar, es langweilt mich und dann denke ich mir, warum getraut ihr euch nicht? Und warum braucht's diese Indie-Regisseure, die dann irgendwann dann doch vielleicht in den Mainstream rein dürfen und große Sachen machen dürfen, um sowas Neues zu bewegen? Weil ich glaube, genau das ist es, was Kino braucht. Und
ich unterschreibe das hundertprozentig. Das ist ja auch das, das ist ja auch immer mein Anliegen. Ich frage mich halt, okay, was ist jetzt nicht erwartbar? Mhm. Was ist besonders und versuche irgendwie besonders, wie gesagt, Instrumente oder Sound reinzubringen und wirklich einen besonderen Score zu machen, weil, ja, ich weiß nicht, Hans Zimmer wird ja auch so gehypt und ich denke mir so, diese ganzen Nachahmungen, also ich will das nicht und anscheinend wollen das ja auch viele Leute, die auch nicht irgendwie Filmkompositionen machen, auch nicht. Also die halt einfach normale Kinogänger sind.
Ja, ich glaube, man traut den Leuten oft zu wenig zu. Auf jeden Fall. Das Publikum ist so dumm, die wollen genau ab der ersten Sekunde wissen, wer der Bösewicht ist. Ja. Und dann muss noch das Kind irgendwie entführt werden, damit man Drama reinkriegen und dann ist der Film zu Ende. Ob es jetzt ein Superhelden-Drama ist oder eine Liebeskomödie, wie auch immer.
Ja.
Und dann finde ich so, ich glaube, Golda heißt der neue Film, Guy Native ist der Regisseur, der hat diesen großartigen Skin gemacht, der wirklich auch so brutal beängstigend, so ein bisschen klaustrophobisch daherkommt irgendwie. Der hat jetzt auch ganz viele Jahre, glaube ich, nichts machen dürfen oder nichts machen dürfen, ist Quatsch, aber ist nicht so ein gutes Material rangekommen oder hat keine Finanzen. Ich weiß es nicht, wie es da läuft. Und jetzt kommt dieser große Film mit Helen Mirren und Liv Schreiber, der ja auch wirklich eine absolut AAA-Hollywood-Größe mittlerweile ist. Kommst du auch so ein bisschen, du sprichst mit dem Regisseur relativ viel, nehme ich an. Mhm. Spricht man auch mit den Darstellern oder sind die denn gar nicht? Die spielen
überhaupt
gar keine Rolle
in so einem Kontext. Weil ich bin quasi zum Schluss dran und das Shooting ist quasi am Anfang. Mhm. Am Anfang. Das heißt, man kommuniziert da gar nicht, aber natürlich dann auf den Premieren und dann ist auch immer ganz witzig, weil ich sehe sie natürlich irgendwie 100 Mal am Tag und sie kennen mich halt gar nicht.
Hey, das ist verrückt. Das ist echt verrückt.
Gibt es denn so ein. Gibt es einen Film, den du wahnsinnig gern vertont hättest oder die Komposition dafür gemacht hättest, wo du sagst, okay, das ist so einer der letzten Jahre ein Film, das hätte ich gern gemacht, das wäre gern.
Das ist eine gute Frage.
Na, eigentlich dieser Film, von dem ich gerade erzählt habe, You Were Never Really Here, weil der ist so düster und der ist so psychologisch und da gibt es halt auch so viel Raum einfach für Musik und ich finde es auch ganz toll, wie die Kamera da arbeitet. Also du siehst zum Beispiel jemand reden und die Kamera zeigt aber auf jemanden, der eigentlich liegt. Das heißt, du siehst quasi im Background hörst du nur jemand reden. Also ich finde sowas ganz toll.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz. Die Frage stelle ich mir oft, welchen Song hätte ich gern geschrieben?
So manchmal. Ey, ich kann dir da einige Songs nennen, die ich gerne geschrieben hätte. Aber das ist ja auch schön, weil es dann, also das ist ja eigentlich die Frage umgedreht, nicht für was hättest du gerne, für welches Bild hättest du gerne Musik gemacht, sondern welchen Song hättest du genau gleich gerne so selber komponiert und produziert. Und das finde ich aber schön, weil das sind ja eigentlich auch Inspirationen. Also ich habe so ein paar Songs, die mich irgendwie seit bestimmt 25 Jahren begleiten. Mhm. Die für mich immer wieder, wenn ich selbst was komponiere, eigentlich erinnert es mich kurz an die und dann denke ich, ja cool, ich klinge ein bisschen, also das ist schon immer weit weg davon, aber das ist eine Emotion, die der Song in mir ausgelöst hat, die mein jetziger Song auch in mir auslöst und dann freue ich mich wie ein kleines Kind und denke, yes, geil. Nochmal eine Frage an dich, Dasha. Ist es diese Filmcomposing-Produktion, ist es eher so eine One-Man-Show oder ist es viel Teamarbeit auch? Hast du ein Team hinter dir oder ist es wirklich Brüten und dann Recordings vielleicht, also deine Komposition steht und dann hast du vielleicht ein fixes Team nochmal oder ein paar Streicher, mit denen du gerne arbeitest oder tauschst du dich auch gerne mit Kompositionskollegen aus im Prozess?
Ich mache ziemlich viel alleine. Das liegt aber auch daran, dass ich so ein Kontrollfreak bin. Mhm. Also es fällt mir auch wirklich sehr, sehr schwer, Sachen abzugeben. Ich habe aber trotzdem natürlich so ein kleines Team von Assistenz. Aber die machen zum Beispiel so viel Editing. Also wenn ich was aufgenommen habe, dann schicke ich das denen einfach und dann editieren sie, benennen das so, dass ich das schnell irgendwie bei mir reindroppen kann in die Session. Weil ich ja, wie gesagt, collagenartig arbeite. Das heißt, ich recorde sehr viel. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Orchestrator, also das heißt, wenn ich jetzt ein Stück für Orchester komponiert habe, dann kommt noch so jemand und notiert. Schreibt die Partitur, genau. Notiert einfach aus, was ich komponiert habe und dann geht es halt an die Orchesterleute. Dann habe ich natürlich auch meine ganzen MusikerInnen, mit denen ich auch immer wieder aufnehme und die kennen mich schon und es vereinfacht natürlich auch die Arbeit.
Das ist dann quasi ein Teil deines Teams sozusagen.
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen, genau. Mhm.
Ich bin, wie gesagt, kein Musiker, deswegen so vielleicht eine Frage, wo euch erstmal totlacht. Wenn du so ein Stück oder einen Score komponierst, ziehst du dann erstmal alles elektronisch rein, auch die Streicher und so weiter? Oder und dann geht es ans Orchester und das Orchester spielt es dann nach oder bleibt es dann oft in diesen elektronischen, dazugekauften Plugins oder wie auch immer man das nennen mag? Entschuldigung.
Also ich benutze für ein Mockup, das hat man dann halt Mockup, das, was man der Regie dann quasi schickt, benutze ich natürlich schon Labis, die ich gekauft habe. Die nehme ich aber dann nochmal mit echtem Orchester auf. Also ich, wenn ich weiß, dass ich im Endprodukt kein richtiges Orchester aufnehmen darf, dann komponiere ich auch nicht für Orchester.
Okay.
Also ich benutze eigentlich überhaupt keinerlei Libraries. Alles, was ich irgendwie habe im Stück, das nehme ich irgendwie da auf, also mit akustischen Instrumenten, oder stelle es halt analog mit meinen Synthesizern.
Okay, aber heutzutage vor allem bei Serienproduktion und bei TV-Produktion ist es ja eher üblich, nicht mit Orchestern zu arbeiten, sondern das Ganze quasi elektronisch zu machen. Also mit
ich glaube, es war irgendwann, hat sich so aus seitens Hollywood Folgendes ergeben, dass du also... womit Dasha gerade meint, Libraries, das sind quasi aufgenommene Streicher, mit ganz, in jeder Facette aufgenommen. Und du kannst über deine Keyboards, wenn du stärker drückst, ist der Streicher auch stärker gestrichen. Es sind krass toll gebaute Sachen. Und da wurden halt die Score-Layouts geschrieben und dann wurde Orchester aufgenommen und dann wurde alles wieder übereinander gelegt, in Wahrheit, weil diese perfekt aufgenommenen Library-Streicher, die wir hatten, die kriegst du fast nicht mehr getoppt, vor allen Dingen an der Direktheit oft. Also sowas in Popmusik ganz viel und dann hast du irgendwie, also mehr war auch immer besser. Wirklich, das ist halt genau, die klingen fett, die klingen aber, ich nehme sie alle zusammen, klingt es doppelt so fett. Und es hat stellenweise funktioniert und dann aber schönerweise im Popsong werden die dann wieder so leise gemischt, dass man sie gar nicht mehr hört. Aber man hat so alles programmiert, alle Orchester aufgenommen und dann zur Seite weggemischt. Perversion.
Was liegt denn momentan auf deinem Schreibtisch, darf man nicht sagen, aber auf deinem Synthesizer oder in deinem Studio? Was sind denn die nächsten Projekte, die gerade anstehen?
Also, sorry.
Willst du ein Gelo Revoice? Nee.
Nein, nee, geht schon. Das, was du genommen hast.
Genau, mega.
So, hast du es mal genommen?
Nein, aber ich habe schon die Geschichte gehört.
Oh, ja. Beim Mittagessen ist es auch meine Stimme.
Wir haben gleich einen Podcast, meine Stimme ist komplett weg. Keine Stimme. Eine Stunde vom Podcast hatte ich keine Stimme.
Das kannst du aber gut nachmachen. Ja, das ist mein Nebenberuf, die Stimme wegzumachen. So, jetzt bin ich wieder da.
So, was
also tatsächlich habe ich ziemlich viel gearbeitet jetzt in den letzten paar Monaten. Das heißt, jetzt werden ziemlich viele neue Sachen rauskommen. Zum Beispiel morgen kommt eine Serie raus auf Sky, Souls heißt die.
Da gab es einen Preis in Cannes für.
Genau, ja. Zwei sogar, also Drehbuch und Musik.
Zwar.
Nee, Drehbuch und Musik, so muss man dazu sagen. Genau, nächstes Jahr
Glückwunsch,
kommt dann...
Glückwunsch, auch das, das ist wirklich der Wahnsinn.
Was ist das für eine Serie?
Das ist eine Mystery-Serie über Seelenwandlung oder beziehungsweise die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und ob es eine Seele gibt und so weiter. Das ist eine sehr schöne Serie.
Also auch eine richtige Serie oder so eine Anthology-Folge für Folge, die eine eigene Geschichte erzählt oder eine in sich geschlossene Geschichte?
In sich geschlossen. Ah, okay. Also das heißt, es ist sehr wichtig, alle 8 Folgen zu gucken.
Ah, okay, krass. Kommt jetzt auf Sky and Wow im November. Ja.
Morgen. Genau, morgen.
Also wenn morgen. Ihr vor ein paar Tagen, wenn ihr den Podcast hört.
Ja.
Genau, dann Schwarm kommt nächstes Jahr raus, Golder kommt nächstes Jahr raus. Ansonsten habe ich habe ich noch einen neuen Kinofilm auf dem Tisch jetzt liegen, mit auch Guy Nativ, mit dem Regisseur von Golda jetzt wieder. Der macht einen super tollen politischen Film über eine iranische Judo-Kämpferin. Mhm. Ja, also Hammer-Drehbuch, wie immer. Genau, und wahrscheinlich noch eine Serie, aber da darf ich noch nichts sagen.
Oh, schade.
Und also, was liegt bei dir auf dem Tisch? Die andere Frage ist, wann machst du mal Urlaub?
Du wirst jetzt lachen, ich habe von Donnerstag bis Samstag, jetzt letzte Woche, das erste Mal Urlaub gemacht für 3 Tage nach 2,5 Jahren.
Boah.
Man sieht sie ja nicht, es ist ja nur Audioaufnahme, sieht sie ganz schön frisch aus.
Immer
fresh.
Du bist wirklich so richtig Produzentin, Tag und Nacht arbeiten. Du meintest vorher schon, Wochenenden sind bei dir eh schon gestrichen. Ist natürlich auch gefährlich, den Arbeitsplatz im Haus zu haben, sind wir uns einig wahrscheinlich, ne?
Nein, aber ich liebe das, weißt du, alle sind, wenn ich so erzähle, ja, aber ich arbeite halt 7 Tage die Woche, alle so, oh, du Arme. Ja. Und ich denke mir so, hä, aber ich mag das.
Ja, nee, okay.
Gibt's denn sowas noch wie Freizeit und gehst du noch feiern? Oder
ich gehe feiern.
Ja, wo
gehst
du
feiern. Und dann sitze ich trotzdem um 9 am Computer.
Ja, klar. So. Muss man auch. Mein Vater hat auch mal gesagt, wer feiern kann, kann auch aufstehen. Ja. Der hat mich morgens aus dem Bett geprügelt. Ich bin um 6 Uhr nach Hause und um 6:30 hat mein Vater mich aus dem Bett geprügelt.
Wirklich?
Ohne Scheiß.
Nach einer Stunde Schlaf. Und dann Rasen.
Es war ihm vollkommen egal. Der hat gesagt, du gehst in die Schule, du gehst in die Ausbildung. Also ich bin ja relativ früh mit glaube ich, 19 von zu Hause weggezogen, war aber da schon in der Ausbildung. Da gab es kein Erbarmen. Ich musste pünktlich sein, egal was passiert.
Also wir sind alle selbstständige Streber hier am Tisch. Und viele Optionen bleiben uns auch nicht. Das heißt, wenn man nachts noch weiterleben will, muss man morgens halblebiger leben. Das war ganz intelligent.
Ich war, weil wir auch Thema Musik hatten, ich war am Wochenende in der Schaubühne bei Das Leben von Vernon Subutex 1, ein Stück, das 4 Stunden und 15 Minuten ging, Regie Thomas Ostermeier geführt. Was ich spannend fand, die hatten eine Liveband auf der Bühne. Also so eine Liveband, und die hat sie auch so, es war eine Grundband, Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger, und dann kam eine Sängerin dazu, die gleichzeitig hatten die auch Rollen in dem Stück. Was super spannend, es war so eine Post-Garage-Punk-Band irgendwie, und das hat diese 4 Stunden erträglich ist falsch, weil es ein richtig gutes Stück war, aber ich dachte so, fuck, 4 Stunden Theater, Alter, dass ich 1,5 Stunden ertrage, ist schon mal hart genug. Und jetzt hat die Schaubühne nicht unbedingt so schöne Plausch- und Ledersessel wie im Kino oder wie bei einem Musical, sondern es sind halt dann wirklich so Klappstühle. Großartig. Und ich dachte dann auch am Ende, was hat es eigentlich gemacht? Klar waren es tolle Darsteller, eine tolle Regie, aber es war dann doch die Musik, die immer wieder so dich rausgeholt hat und die dir mal auch die Zeit gegeben hat, über das Gesehene nachzudenken. Mhm. Passiert im Film ja genauso. Das fand ich bei einem Live-Thema echt so super, super spannend. Also ich weiß nicht, wie lange das Stück noch läuft, aber schaut euch das an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich war eh am Wochenende viel weg, deswegen würde ich gerne so 1-2 Tipps noch geben.
Super gerne, super gerne.
Ja. Ich bin ein irrer Fan von Michel Majerus, ein Künstler, der auch in Berlin gelebt hat und in Berlin sein Atelier hat, das es immer noch zu besichtigen gibt. Also man kann quasi fast jeden Tag ins Michel Majerus Estate rein. Der ist leider Gottes ziemlich genau vor 20 Jahren relativ jung bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und jetzt ist fast schon Europa oder weltweit so eine Retrospektive, wo unterschiedliche Museen Stücke von ihm zeigen oder Bilder von ihm zeigen, unter anderem im KW-Institut. Eine riesen Halle mit ganz, ganz tollen Kunstwerken. Und ich glaube, ab Mitte November auch in der Galerie Neue Riemscheider zeigen sowas, in Stuttgart, im Kunstmuseum zeigen sowas. Also wirklich unglaublich, wenn ihr Majerus nicht kennt. Das ist für mich so mit der beste oder größte Künstler der Neuzeit. Ganz, ganz tolle Arbeiten, so Riesenarbeiten, so Bilder, die irgendwie, keine Ahnung, 8 Meter breit sind und 4 Meter hoch. Und gerade im KW, in der großen Halle, sind die dann aufgebaut. Und die sind noch nicht ganz fertig, also das waren so Anfangsarbeiten von ihm, die da gezeigt werden. Richtig, richtig toll. Und heute Abend gehe ich in den Triangle of Sadness. Habt ihr den schon gesehen? Dieser Cannes-Gewinner, der die Goldene Palme geholt hat.
Letztes Jahr?
Dieses Jahr.
Ach, dieses Jahr.
Ja, ja. Mhm. Ja, also den gucke ich mir heute Abend an, der muss auch ganz toll sein. Habt ihr irgendwelche Tipps für Berlin gerade?
Ich überlege gerade, ich war in letzter Zeit, dachte ich, Mensch, ich war doch auch aktiv. Schon wieder so viel passiert, dass ich vergessen habe. Ich war tatsächlich neulich mal im neuen Stadtschloss.
Mhm. Ja,
zu einer Ausstellung, die umsonst war.
Ja.
Mhm. Und einfach sonntags mal rumgedengelt. Ja. Und da war ich voll beeindruckt, dass man da einfach, dass es dieses Angebot gibt. Das war so eine Weltenausstellung von, oh Gott, jetzt blamiere ich mich wieder, aber es waren so irgendwelche alten afrikanischen, indischen, so von der ganzen Welt irgendwie, irgendwelche Pfeil und Bogen und Dinge und Schiffe und irgendwas. Und das war voll schön gemacht. Es gab so 1000 Themenräume und ich habe mich einfach riesig gefreut. Also das ist vielleicht, wenn man sonntags mal einfach rumläuft, einfach mal da in der Ausstellung einfach durchlaufen. Das hat voll was mit meinem Kopf gemacht. Das war wirklich mega. Ja,
da war ich so ein bisschen zwiegespalten, weil es war auch extrem kritisch in der Presse. Wir müssen nochmal ein Stadtschloss neu aufbauen und so weiter. Aber es war echt toll.
Nee, wirklich.
Ja, ist wirklich beeindruckend. Ist auch schön geworden. Und oben hat es eine tolle Dachterrasse, wo man einen guten Kaffee trinken kann.
Und ansonsten bin ich die letzten Wochenenden immer tatsächlich gern mal rausgefahren, weil ich auch zu viel arbeite gerade. Also so, ich starte aller spätestens um 9 und gehe bis um 11 jeden Tag. Das ist schon, und ich bin ja nur hier. Ich kann mich nicht mittags mal was, ich mache mir nichts zu essen oder irgendwie. Ich
gehe ja nicht jedes Mal essen, du lügst mich gerade an.
Naja, ich mache mir nichts zum Essen. Ich finde kochen, wenn ich jetzt zu Corona-Zeiten einmal zu Hause gearbeitet habe, dann gehst du kurz an den Herd, machst du irgendwas und dein Kopf ist weg davon. Ich bin eher, gehe raus und versuche pressartig mir Nahrung reinzustopfen. Und dann renne ich zurück und denke, scheiße, ich habe eine halbe Stunde verloren. Und deswegen bin ich dann aber eher konsequent, dass man jetzt so lange der Herbst und Halleluja, wir haben so einen schönen Herbst hier jetzt gehabt. Einfach sonntags mal raus, gestern Wannsee, dann mal da, dann kann man mal in Spreewald. Es gibt so schöne Sachen, die man within einer halben Stunde auch mal in Berlin draußen macht. Und das merke ich dann immer. Und wenn man dann müde ist in so einem blöden Kackwald, aber wenn man da rauskommt, dann denkt man, merkt, dass es so ein bisschen wieder, weißt du, einmal ist ein bisschen durchgesauerstofft, die Hirnbude.
Voll. Ich war jetzt auch 3 Tage weg und wir waren auch so ein bisschen an der Ostsee spazieren und so weiter.
Mega.
Und
auch um die Jahreszeit sauschön,
oder? Ja, es war aber auch ein wunderschöner, warmer Tag und ich dachte einfach nur, wie schön das eigentlich ist, mal nicht zu arbeiten. Das habe ich an die letzten Jahre nicht gedacht, aber es ist halt auch total wichtig, so habe ich dann auch gemerkt, wenn man halt wirklich nochmal so ein nochmal so neue Inspiration auch einfach findet. Ne?
Ja, ey, also, Glückwunsch, Dasha. Ja. Du hast gecheckt. Nee, das ist einfach so ein Produzentengehen, dass man so in seinem Ding ist und auch so ehrgeizig und so glücklich, aber auch mit dem, was, also ich glaube, wir kämpfen immer für das, was bei rauskommt, weil wenn du dann das geschafft hast, was du nicht erreicht hast, dieses Glück ist unübertreffbar. Ja? Also dann ist es so.
Das ist eine Sucht eigentlich.
Das ist eine Sucht, das ist jeden Tag der Kampf wert, aber wie wir merken, wie gut ist der Seele dann mal doch, ne? Und dann denkt man so, boah, krass, wo ist mein Leben hin? Ja? Ist doch so, gell? Man hat es einfach kurz beiseite gestellt. Schön, dass du da eine gute Zeit hattest. Ey, wir machen am Ende ja immer noch so ein paar Musiktipp-Geschichten. Mhm. Wir hatten dir das vorher gar nicht gesagt, aber da wir uns ja unbedingt über die Dasha, was laber ich, über die Hazel kennengelernt haben, muss ich jetzt selber gleich mal noch raussuchen, weil Hazel Iris ist eine fantastische Musikerin aus Los Angeles, eigentlich eine Opernsängerin, die jetzt aber in so einer Art Pop-Kostüm auftaucht. Da werde ich wahrscheinlich nachher gleich dran weiterarbeiten. Hat mega Spaß gemacht, mit der Schlagzeugerin von Peaches aufgenommen. Mhm. Einfach mal mit 2 Mädels hier im Raum gewesen zu sein und dann ist einfach no limit eigentlich, ne? Also so das gemacht, ja, das ist geil, mach das, auch geil, nicht so nee, weiß nicht, sondern das war einfach eine ganz tolle Sache. Platte wird erst im nächsten Jahr rauskommen. Aber da gibt es schon Songs, da suche ich jetzt gleich einen raus. Ich würde sagen, der Jens fängt an, weil er ist manchmal doch schon vorbereitet.
Ich bin meistens vorbereitet. Ich bin darauf gekommen, als die Frage mir überlegt habe, welchen Soundtrack hättest du gerne gemacht und bei mir dann losging, welchen Song hätte ich gerne geschrieben und habe jetzt 4 Songs drauf, die ich gerne geschrieben hätte. Das eine ist von Bush, eigentlich eine 90er Post-Grunge-Band gewesen, die irgendwann mal so eine Platte gemacht haben, man nennt es immer dann kommerzieller Selbstmord, die dann relativ elektronisch klang und da ist drauf Letting the Cable Sleep. Man kennt den Remix vom Café Del Mar Soundtrack. Aber das Original Letting the Cable Sleep habe ich mir erst wieder angeschaut, finde ich angeschaut im Sinne vom YouTube-Video. Den ganz, ganz großartigen, schönen Song, weil die auch plötzlich mutig waren und wahrscheinlich auch ihre Zeit 10 Jahre voraus machen. Der Sänger hat vor kurzem im Interview gesagt, hätten wir die Platte nie gemacht, wären wir jetzt ein Stadion-Act. Aber er hat sie gemacht, weil er sie machen wollte und das fand ich auch gut. Und dann bin ich demnächst wenn der Podcast rauskam, vor ein paar Tagen auf dem Alt-J-Konzert gewesen. Die spielen in Ludwigsburg und da der Song Every Other Freckle, da habe ich mich auch lange damals mit Philou unterhalten, als ich hier im Studio war.
Wer ist Philou?
Filou ist ein großartiger Sänger und sein Partner bei Geist oder mit einer von Geist.
Sehr elektronisches Projekt ist der Sänger. Ja,
Filou. Mich lange über den Song unterhalten, der mich dann aufgeklettert hat, den Song, den hätte ich gerne geschrieben. Als ich so in der YouTube-Welt unterwegs war, vorgestern Abend meiner Freundin, kam dann auch wieder Radiohead High and Dry, einer meiner absoluten Lieblingssongs, die eigentlich falsch geschrieben sind, wenn man so die Harmonien sich anhört, aber so großartig kommen. Und als letztes ein neuerer Song von Carlo von Crow, Freiheit. Finde ich auch ganz, ganz schön, weil der wirklich so textlich toll ist und musikalisch fantastisch. Ich mag den. Also alte Songs erstmal, nicht mal nichts Neues, gerade komischerweise.
Warum denn findest du die aktuelle Musik nicht besonders toll, Jens?
Doch, ich finde aktuell auch einiges toll, aber das fällt mir immer schwerer, da was Tolles zu finden.
Wir hatten jetzt zwei Podcasts relativ kurz hintereinander aufgenommen, die kommen jetzt versetzt raus, deswegen glaube ich, Electric Wire Hustle hatte ich letztes Mal schon. Also. Aber generell dieses Projekt Electric Wire Hustle, ich habe es am Wochenende gehört, würde dir bestimmt auch Hammer Spaß machen, weil sie sind sehr, sehr noisy unterwegs und haben so hochgefilterte Noise und dieses einfach mega viel Druck. Extreme Spinner, aber wahnsinnig tolle Grooves und eine sehr emotional, soulig geile Stimme. Das kann ich generell nochmal ans Herz legen. Dann natürlich von Hazel Iris. Ich würde sagen, Coffee Shop erstmal. Aber da kann man sich auch gerne mehrere Sachen erstmal anhören. Eine ganz tolle Stimme, ganz tolle Frau. Dann wollte ich Trick by Trick von Edna mal, weil generell Edna muss man hören. Das ist eine ganz tolle aktuelle Künstlerin, die einfach wirklich beeindruckend ist. Und dann ist mir gerade eingefallen, zu Berlin-Tipps. Ich war bei einer jungen, tollen Kollegin von mir neulich auf ein Konzert eingeladen. Und zwar ist es die Choplin. Das ist eine elektronische Künstlerin, über einen sehr guten Kumpel, den Tan, kennengelernt habe. Und da war ein Song, da bin ich total ausgeflippt. Aber wirklich fast nur ich. Die anderen fanden alles anders. Und genau der Song hat mich total getroffen. Und Tan hat mir den lieberweise geschickt. Das ist Fact and Fiction. Und das wären dann quasi meine drei Tipps schon gewesen. Und jetzt ist die Dasha dran.
Ach so.
Ja.
Wie jetzt?
Du musst auch noch abliefern. Aber ich habe noch einen, den ich...
Du musst auch noch abliefern hier ein bisschen, Dasha.
Ich hab noch einen, den ich vergessen habe, natürlich. Ich musste kurz drüber nachdenken. Natürlich vom Berlin-Alexanderplatz Soundtrack. Ich glaube, ich nehme Neue Welt mit drauf. Ich würde gerne, darf ich zwei Songs vom Soundtrack mit draufnehmen?
Warte, ja, okay, Ausnahme machen.
Wäre das okay, Henne? Ja, ist okay. Ich würde halt gerne mal zwei Songs draufnehmen. Einmal Neue Welt vom Berlin-Alexanderplatz Soundtrack. Und unüblich, glaube ich, aber ich liebe es. Es sind dann die Endcredits, nämlich die Credits von Berlin-Alexanderplatz.
Ja.
Das ist so, Der Film löst so ein bisschen, fühlt sich manchmal an, als ob mit dir ständig jemand in den Magen tritt irgendwie, aber und die Credits geben dir so ein bisschen so, tragen dich raus und nehmen dir so ein bisschen das schlechte Gefühl weg, dass du während dem Film gucken bekommst, weil es einfach ein harter Film ist, Punkt. Mhm. Und ich finde, die Credits geben dir so ein bisschen wieder so diese Hoffnung ein Stück weit zurück auf die Welt.
Die sind, glaube ich, 7 Minuten lang.
Ja. Also die nehmen wir mit drauf. Credits und Neue Welt vom Berlin-Alexanderplatz Soundtrack.
Du musst jetzt überhaupt nichts Aktuelles, du kannst auch sagen, vielleicht hast du es ja auch, wie ich vorher meinte, ich habe so drei Songs, die ich irgendwie immer wieder herbeiziehe oder die mir halt so eine Emotion, das wäre von Kellys ein Song gewesen, Millionaire mit Andrew zusammen, das ist einfach so eine schöne Kinderemotion. Ja, ist es so, total.
Da war ich 35.
Nein. Nicht Kinderemotionen, sondern der Song hat was Kindliches.
Ja, stimmt.
Die Melodieführung ist extrem kindlich die haben das ja auch mit diesen zwei Kids belegt in diesem Video, die Rollen. Und das finde ich so, also Mini Andre und Mini Kellys.
Die waren ja mal verheiratet, gell?
Nicht dein Ernst.
Ich glaube schon. Die waren nicht mit Kelly. Andrew war mit Erika Badu verheiratet.
Ja, genau.
Ja, so rum war's. Oder ist noch?
Ich habe vielleicht zwei Songs.
Das ist in Ordnung.
Ja, also einmal habe ich jetzt für mich neu entdeckt durch Burhan White Foxes. Kennt ihr das von Susanne Sundfør? Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist irgendwie skandinavisch. Finde ich mega Stimme, mega toller Song. Und auch so die Harmonie-Changes sind irgendwie schon natürlich auch gängig, aber irgendwie dann doch special. Das hat mich wirklich total überrascht. Und dann habe ich auch letztens durch Zufall auch meine Kindheitserinnerung Bongo Bong von Manu Chao wieder.
Ach geil, ja.
Hörst mir gerade ziemlich oft an.
Ach schön, ach schön. Mega. Hey Dasha, ganz toll mit dir gesprochen zu haben. Vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Mega gespannt. Wir müssen das alles aufschreiben, weil ich will nämlich sehen, was du oder hören, was du da gemacht hast. Muss man ja bei den meisten Sachen noch ein bisschen warten. Vielen, vielen Dank fürs Dankeschön. Kommen, war ganz
Danke
toll.
Danke für die Einladung.
Und die letzten Worte hat immer unser wunderbarer Gast.
Musst du aber auch nicht.
Doch, kann ich. Also, genau, vielleicht kann ich sagen, dass oder dazu animieren, wieder mehr ins Kino zu gehen. Denn das Bild- und Sounderlebnis ist einfach unbeschreiblich toll und mit Menschen zusammenzusitzen und die Reaktion zu spüren oder eben auch nicht zu spüren. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Deswegen geht ins Kino.